Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Powerlifting, gesunde Ernährung, einen Healthy Lifestyle und alles, was mit dem Thema zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Maximilian Zinner und ich über das Thema Equipment im Bodybuilding und im Powerlifting. Dabei gehen wir auf verschiedene Themen ein. Also die Folge war ursprünglich geplant als reine Equipment-Folge, aber um euch das Equipment einfach noch ein bisschen besser zu erklären, sind wir auch auf den Kontext eingegangen, wie es beispielsweise oder in welchem Falle die Anwendung sinnig ist, wo man das Equipment einsetzen kann und vieles mehr. Wir gehen im Rahmen der Folge auf Squat-Schuhe ein, beziehungsweise auf Fersenerhöhungen. Wir gehen auf Flats ein, also flaches Schuhwerk, und wir gehen auf einen Powerlifting-Gürtel, insbesondere den Leverbelt und die Anwendung ein. Und natürlich sprechen wir noch viele, viele weitere interessante Themen in dem Podcast an, wie beispielsweise High-Bar-Squat, Low-Bar-Squat, wann der High- oder der Low-Bar-Squat für dich sinniger ist. Wir gehen darauf ein, warum Flats dir beim Heben helfen. Wir gehen darauf ein, wie beispielsweise Pressatmung, Valsalva-Manöver funktioniert und vieles, vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden, aus der jeder etwas mitnehmen kann. Und ich verspreche dir, dass auch du bestimmt den einen oder anderen Trick noch in der Folge entdecken wirst, der dir vielleicht noch helfen wird. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt da draußen viel Spaß bei der neuen Episode und wie immer würde es uns extrem freuen, wenn du uns doch abonnierst auf deinem Podcast, auf deiner Podcast-Plattform deiner Wahl, egal ob auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Deezer, wo auch immer, sodass du in Zukunft keine Folge von The Age of Iron mehr verpassen wirst. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode mit Maximilian Zinner. So, Maxi, endlich wieder mal back bei The Age of Iron. Lange Zeit, glaube ich, jetzt nicht am Start gewesen. Die letzte Episode habe ich eben nochmal geguckt, war zusammen mit dem Pascal Su und dem Marc Traut in dem Powerlifting Roundtable. Ja, einiges passiert in letzter Zeit. Maxi, wie geht's dir? Was macht dein Training aktuell?
Ja, freut mich mal wieder hier zu sein. Es ist ja jetzt ziemlich stressig bei mir, jetzt wo ich seit Januar angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten. On top zum Training, zum Coaching und allem drum und dran. Da bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit. Und man muss schauen, dass man alles relativ gut unter einen Hut bekommt. Das Training. Ich hatte sogar am Anfang, als ich den Job neu angefangen habe, ein bisschen Angst, ob ich das alles so hinbekomme, weil ich weiß ja nicht, wie es läuft mit nochmal mindestens 40 Stunden Arbeit pro Woche on top. Und davor war es eigentlich schon so, dass ich gut planen musste. Das war so ein, ja, war so ein Berg, wo ich dachte, na, wie kriegst du das jetzt überhaupt hin? Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Also man kann sich doch irgendwie immer anpassen und man kann auch immer Zeit fürs Training finden. Deswegen jeder, der sagt, nee, ich habe keine Zeit, ich arbeite oder so, das zählt nicht. Wenn du willst, dann kannst du auch die Zeit finden, das ist wirklich so. Und ja, Training läuft mega gut zurzeit. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Es ist halt gerade eine ziemlich...
Vom Dachboden.
Ja, am Dachboden. Ziemlich gute Phase. Also irgendwie ist die Kraft gerade richtig am Start. Ein bisschen was umgestellt in der Beuge, da ist die Technik viel besser geworden. Also es ist gar kein Vergleich. Bank läuft auch besser, Heben läuft eigentlich immer ganz gut. So, ich kann mich nicht beschweren. Und am Dachboden ist alles gut. Ja. Und vorgestern war kurz ein Lichtblick am düsteren Corona-Himmel München. Oder München, Bayern, Großraum München, hat angekündigt, die Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. Das war dann, die Message ging raus für 6-7 Stunden. Mein Gym hat sogar schon aufgemacht einen Tag, weil die irgendwie das vorher mitbekommen haben. In München wurde dann angekündigt, dass es aufmacht. Und am nächsten Tag hieß es dann, ach nö, eigentlich doch nicht. Weil Sport, Einzelsport, kontaktfreier Einzelsport darf stattfinden. Aber Fitnessstudios zählen als Freizeiteinrichtung und nicht als Sport. Und deswegen...
Ja, das wurde doch irgendwie jetzt gesondert.
Genau, und deswegen müssen die zubleiben. Ja, ja. Cool. Richtig cool. Hat mich richtig gefreut.
Sehr, sehr geile Aktion mal wieder. genauso wie die Studios teilweise in Hessen irgendwie auf hatten, die ganze Zeit, ja so 4-5 Wochen oder so. Die Leute waren so hyped, wirklich. Die Leute, die in Hessen im Studio trainiert haben in der Zeit bei mir im Coaching, mir waren so hyped, ey. Das ging so ab und danach halt nochmal so ein harter Schlag in die Fresse. Also, dass es dann einfach nochmal zugemacht hat. Ich habe mir auch gedacht, so, dann lass es lieber zu.
Ja, es ist so.
Ne? Also, dann lass es lieber zu, wenn du dir nicht sicher bist, so, du kannst das halten, dann lass es lieber zu, weil die Studiobetreiber, die müssen wahrscheinlich wieder 3 Millionen Hygienemaßnahmen machen, dies, das, Ananas, und dann am Ende des Tages müssen sie nach einem Monat wieder zumachen und haben wahrscheinlich nochmal mega viel Geld bezahlt, um halt eben so ein Hygienekonzept halt eben wieder auszuarbeiten, wie es halt eben auch überall war. Ich kenne das von Kollegen mit Shisha-Bars und so weiter und so fort. Die bauen sich da alles Mögliche zurecht, gucken, dass sie den Laden umgekrempelt kriegen, so, und dann tack, eine Woche später wieder zu. Aber naja, ich sag immer so, ich möchte halt auch nicht in der Haut stecken, das entscheiden zu müssen. Dementsprechend
ist es, stimmt, wie es ist. Aber es ist trotzdem ein ziemlicher Abfall. Dann machst du da mal einen Tag auf, rennst dann ins Studio, freust dich, jetzt geht's wieder los. Ich hab den Braten irgendwie gerochen. Ich hab dem nicht getraut, weil ich müsste ja meine 2 Stangen, meine Belt Squat Attachment und so, müsste ich alles vom Dachboden runterräumen, ins Auto, dann ins Gym fahren und dort wieder anschließen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, nee, irgendwie, ich traue dem Ganzen nicht, ich lasse es jetzt nochmal da oben, weil nicht, dass ich es dann einen Tag später wieder irgendwie zurückschleppen muss. Und schwupps, einen Tag später war wieder zu.
So geil, die Franziska hat mir auch gestern genau geschrieben. Ja, ich habe für einen kurzen Moment gedacht, mein Leben wäre wieder gerettet so. Ich darf wieder ins Gym. Ich wäre sogar, also die hat gesagt, ja, die Gyms machen sogar, also ich habe gehört, die sollen in München aufmachen. Und ich habe mir schon überlegt, wie ich es zeitlich einplanen kann, dass ich jeden Tag 60 Kilometer nach München fahren kann in meiner Vorbereitung, um dort zu trainieren und nochmal heimzufahren. Und dann macht sie, aber es war doch wieder ein Schuss in den Ofen. So, oh, ey, das tut mir so leid, wirklich.
Wirklich.
Ja.
Naja.
Aber Maxi, back to the topic. Auf jeden Fall soll es heute um das Thema Equipment gehen. Equipment im Bodybuilding und Powerlifting. Ich denke, da können wir uns relativ gut ergänzen. So, du kannst, denke ich, ein bisschen mehr von Equipment an sich erzählen, weil du wahrscheinlich auch schon mit mehreren Sachen gearbeitet hast, mit denen ich bisher noch keinen Kontakt hatte. Aber ich glaube, ich kann im Hinblick Bodybuilding da auch nochmal ganz gute Inputs geben. Ich würde das Ganze gerne so strukturieren, dass wir einfach so ein bisschen so über das einzelne Equipment sprechen. Mhm. Also was es überhaupt so an Equipment gibt für die jeweilige Situation. Und dann auch vielleicht nochmal über die Sinnhaftigkeit von der Anwendung. Also, weil nur viel Equipment, um viel Equipment zu haben, ist, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt so große Notwendigkeit. Ich würde mal anfangen, einfach so bei den normalen Dingen wie beispielsweise Schuhwerk. Mhm. Ja? Wir starten mal so mit Schuhwerk rein. Was gibt es für Schuhwerk, das sich allgemein eignet im Gym? Und ich glaube, da kann man auch nochmal so ein bisschen unterteilen, beispielsweise bei einem Squat oder für Beinpressen und auch nochmal für so Hip Hinges. Mhm. Ja? Grundlegend. Jo, starten wir mal mit so Squat-Patterns.
Am besten geeignetes Schuhwerk. In Yeezys oder in Trainingsschlappen.
Perfekt, das ist auch Crocs. Crocs
sind mein Grüße an Pascal, der macht das wirklich. Aber der kann das auch. Das ist der Einzige. Aber nee, Spaß beiseite. Ich glaube, Yeezys oder jegliche Schuhe mit so einer fetten Schaumstoffsohle sind das Schlimmste, was man machen kann beim Beugen. Genauso wie einfach zu lockeres Schuhwerk. Ja, grundsätzlich.
Gleich rein theoretisch so einer labilen Unterlage, so, ne? Es gibt ja auch diese Petsiball-Beugen und so, ne?
Ja, so genau so ist das, wenn man mit. Wenn das Gewicht hoch genug ist, um diesen Schaumstoff zusammenzudrücken und zum Wackeln zu bringen, dann hast du genau das erreicht. Aber das sollte man, glaube ich, lieber nicht machen. Was ich aus Powerlifting-Sicht sagen kann, ist, dass man, gerade wenn man jetzt anfängt mit Powerlifting oder generell zu beugen, man sollte nicht sofort zu Gewichtheberschuhen greifen, also zu Schuhen mit Keil, weil die einfach zu overhyped sind, obwohl sie eigentlich manchmal gar nicht benötigt werden. Das Ding bei einem Schuh mit Keil ist, der bringt die Ferse etwas nach oben, eben durch den Keil hinten, was es dir ermöglicht, fehlende Sprunggelenksmobilität zu kompensieren, indem du natürlich die Ferse schon erhöht hast. Du musst mit dem Sprunggelenk nicht so weit vorgehen, wie wenn du einen flachen Schuh hättest. Das hilft, das heißt, wenn du da Probleme hast mit der Sprunggelenksmobi, dann solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken, ob du dir einen Schuh mit Keil holst. Und wenn du ein sehr quadstarker Beuger bist, das heißt, wenn deine Quads sehr stark im Vergleich zur Hüfte sind, dann könntest du dir auch überlegen, mit Keil gleich zu starten, weil dadurch, dass du den Keil hast, wird man muss sich das ja immer so vorstellen bei der Kniebeuge, du hast, wenn du das Gewicht auf den Schultern hast, eine Schwerkraftlinie, die durch den Körper geht, die sollte immer bestmöglichst über den Mittelfuß sein, und von dieser Schwerkraftlinie, der Abstand zu den Gelenken ist immer, je größer der ist, desto größer die Belastung und die Arbeit, die das Gelenk verrichten muss. Und dementsprechend, wenn du jetzt zum Beispiel einen Keil unter den Fersen hast, dann schiebst du automatisch die Knie weiter weg von dieser Schwerkraftlinie, weil das passiert eben dann so, weil eben deine Fersen erhöht sind. Dementsprechend ist die Belastung aufs Kniegelenk höher. Wenn du nun beim Squat wieder aufstehen willst, was brauchst du, um das Kniegelenk zu strecken? Den Beinstrecker, also den Quad. Das heißt, je weiter das Knie von dieser Schwerkraftlinie vorne ist, desto mehr muss der Quadrizeps arbeiten, um das Knie zu strecken, weil eben das Drehmoment erhöht ist auf das Gelenk. Dementsprechend muss es mehr Arbeit verrichten. Und ja, so kann man sich das immer vorstellen. Man kann sich das vorstellen, wenn du von der Seite den Squat anschaust, je weiter von dieser Schwerkraftlinie das Gelenk entfernt ist, desto mehr muss es arbeiten, beziehungsweise müssen die Muskeln darum arbeiten, um es letztendlich zu bewegen. Das heißt, um den Bogen zurückzuspannen, wenn du ein Quad-dominanter Typ bist, wenn du sehr starke Quads hast, dann könnte es dir eventuell die Beuge erleichtern, wenn du mit Gewichtheberschuhen trainierst, weil du eben etwas von der Arbeit, die normalerweise deine Hüfte verrichten müsste, auf die Quads verlagern kannst. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu fachchinesisch.
Also ich habe es verstanden, weil ich es mir bildlich auch gut vorstellen kann. Also jeder, der jetzt hier das Ganze nicht so richtig nachvollziehen konnte, hört euch auf jeden Fall die Stelle nochmal an und konzentriert euch wirklich drauf, was der Maxi sagt. Und ich glaube, dann kann man das bildlich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man es parallel halt eben sich wirklich auch bildlich
vorstellt. Ja, das ist immer schwer zu erklären, aber die zwei Sachen sind einfach der Grund, warum man mit Gewichtheberschuhen arbeiten sollte, also Sprunggelenksmobilität, fehlende Sprunggelenksmobilität und eben quaddominante Beuge. Und alles andere würde ich erstmal drauf verzichten und würde versuchen, in flachen Schuhen zu beugen. Einfach, weil dir flache Schuhe etwas mehr Stabilität geben, weil du eben nicht auf einem High Heel stehst. Dann sind flache Schuhe meistens auch vorne nicht so eng wie Gewichtheberschuhe. Und es fällt dir leichter, einen Tripod-Stand einzunehmen, das heißt Gewicht verlagern auf großen Zeh, kleinen Zeh und Ferse, dass du da stabil stehst und vorne nicht so eingefercht wirst. Ja, und die meisten Powerlifter, die Lowbar-Beugen, sind meistens auch hüftstärker als quadstärker und da bietet sich dann einfach der flache Schuh auch ein bisschen mehr an.
Okay, das waren jetzt schon mal ganz gute Inputs, Maxi. Jetzt muss ich das Ganze nochmal aus Bodybuilding-Sicht ein bisschen versuchen, also meine Sichtweise einfach nochmal so ein bisschen einzuspielen, und wollte ich dahingehend auch direkt schon nochmal ein bisschen was fragen. Also, zwar ist es so, dass du, wenn du schon ein Quad-starker Dude bist, also wenn der Quad zum einen ausgeprägt ist, zum anderen du da echt viel Kraft entwickeln kannst, kannst du natürlich, um noch stärker zu werden, davon profitieren, wenn du halt eben heel-elevated, also quasi mit einer Fersenerhöhung beugst. Ja. So, jetzt stellt sich mir aber die Frage, wenn man eben Probleme in Sprunggelenken hat und eben auch ein starker Quadbeuger ist, macht es dann nicht unter Umständen Sinn, tatsächlich, bevor man eben zu fersenerhöhten Schuhen greift, mit beispielsweise einer Sprunggelenksmobility zu arbeiten oder gegebenenfalls halt eben auch die Beuge trotzdem in Flats zu beugen, um quasi die etwas schwächere Muskulatur, in dem Fall halt eben Glutes, Hams, Rückgestrecker, was auch immer, also so die ganze posteriore Kette, um die halt eben zu kräftigen, dass man letzten Endes auch eine Beuge hinbekommt in Flats. Wie ist so deine Ansicht dazu?
Das kommt halt immer drauf an, reden wir jetzt rein vom Bodybuilding-Aspekt, also wenn wir rein Bodybuilding-mäßig das Ganze betrachten, dann würde ich da auf jeden Fall zu Heels greifen. Ich beuge zum Beispiel selber meine Competition-Beuge in Flats, weil ich sehr, sehr hüftdominant bin. Ich bestehe quasi nur aus Hamstrings und Adduktoren und Glute. Aber Safety Squat Bar Squats beuge ich auch in Heels. Einfach um da den Fokus eben auf die Quads noch stärker zu legen. Weil das ist eh eine High-Bar-ähnliche oder ein Mix aus High-Bar und Front-Squat. Dementsprechend hohe Ablage. Dementsprechend beugst du aufrechter, was mehr Knievorschub bringt. Und da ist dann die Belastung eh schon stärker auf den Quads. Und da das einfach eine Bodybuilding-Übung für mich ist, die Quads stärken soll, greife ich dann auch zu Heels, um das Ganze noch zu intensivieren. Also da nutze ich das dann tatsächlich und da würde ich das auch Leuten empfehlen, jetzt irgendwie High-Bar-Squats zur Competition-Low-Bar-Beuge einbauen, um eben die Quads zu stärken. Nimm den Keil noch mit, weil du dann die Quads noch mehr Arbeit verrichten lässt und so eben an deiner Schwachstelle arbeitest. So rum würde ich das schon machen. Ja. Was ich nicht als allzu zielführend sehe, ist in Flats zu beugen, wenn du sehr quad-dominant bist, um deine hintere Kette zu stärken, weil es meiner Meinung nach viel bessere Übungen gibt für die hintere Kette, wie ein RDL oder ähnliches, der einfach nur da den Fokus drauf legt und wo du dann letztendlich, glaube ich, über einen längeren Zeitraum mehr von profitierst und stärker dort wirst, als wenn du das in der Beuge versuchst abzufrühstücken. Also wenn du da Defizite erkennst, dann würde ich auf jeden Fall dran arbeiten, würde dann aber eine spezielle Übung dafür machen und das nicht versuchen, durch den Squat irgendwie auszumergeln, sondern einfach versuchen, dann extra stärker zu werden und trotzdem die Beuge so zu beugen, wie du am stärksten bist. Das ist meine Meinung dazu. Und was hattest du noch gesagt? Ich hatte es gerade noch, jetzt habe ich es vergessen.
Aber ich grätsche hier noch mal kurz rein. Also ich bestätige das auch so. Also würde ich jetzt auch sagen, auch im Bodybuilding-Kontext, egal, glaube ich auch, egal ob es Powerlifting oder Bodybuilding-Kontext wäre, denke ich, dass es definitiv die sinnvollere Variante ist, dann trotzdem halt eben in Heels zu beugen. Einfach aus dem Grund, dass man halt eben dann wirklich die... Also der Squat würde ich schon oder den Squat würde ich schon tendenziell eben als Squat-dominante Übung eigentlich schon so deklarieren. Und wenn man die wirklich auf die Quads bringen will, also den Squat, also ich programme den auch nur für Quads quasi als Zielmuskulatur.
Aber dann auch High-Bar.
Eine Gesamtübung.
Einen aufrechten High-Bar-Squat, ja, das ist klar. Weil ich würde jetzt einen...
Also der hat zwar... Der aufrechte High-Bar-Squat, der hat zwar mehr Aktivierung von Quads tendenziell, aber auch ein Low-Bar-Squat hat natürlich auch eine starke Quad-Involvation. Also auch da wüsste ich nicht unbedingt, also da würde ich es vielleicht so als Gesamtübung, aber ich glaube, diese Kniestreckung ist halt doch so essentiell dabei.
Ja, das auf jeden Fall.
Es gibt ja auch, glaube ich, Daten, ich meine, es gibt auch Daten, die das Ganze mal verglichen haben und es kommt halt eben super individuell auf den jeweiligen Athleten an, ob der trotzdem Quad oder Hip-dominant beugt.
Ja, das auf jeden Fall. Es kommt auch auf die Oberschenkelknochenlänge an. Das ist natürlich auch immer so die Frage. Und dann kommt es nochmal drauf an, wie gebeugt wird. Das ist eben wieder, da muss man sich das wieder von der Seite anschauen, wie weit wird das Knie vorgeschoben, wie weit wird die Hüfte hinten rausgeschoben und wie müssen die Muskeln arbeiten. Wenn du dir, ich weiß nicht, ob du den Friedrich kennst aus dem Powerlifting, Me vs. Gravity heißt der auf Instagram, der beugt quasi schon fast einen Good Morning und da ist es dann so, also da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass der, wenn man sich seine Faserrekrutierung anschaut, jetzt nicht die Beuge als Quad-dominante Übung hat, weil das ist wirklich, also der hat wirklich fast senkrechte Unterschenkel und schiebt alles über die Hüfte nach oben, beugt so aber auch 300 Kilo, also es funktioniert sehr gut für ihn. Und ja, ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich von Individuum zu Individuum. Das stimmt schon.
Ja. Genauso habe ich auch teilweise jetzt mittlerweile ein paar Klientinnen, die extrem lange Oberschenkel haben und auch eine super lange Wirbelsäule in Relation zu den Armen und auch zum Unterschenkel. Und die lasse ich auch tatsächlich, also ich programme den Squat für die Quads, aber lasse trotzdem Low-Bar squatten. Weil Ja, weil der Knieschub nach vorne auf jeden Fall halt eben gewährleistet ist, der ist ausreichend, aber halt eben der Oberschenkel und die Wirbelsäule so lang sind, dass die ansonsten einen ganz, ganz merkwürdigen Barpef hätte, wenn die halt eben versucht aufrecht zu beugen. Und da haben wir auch super Erfolge erzielt und auch ja zum einen in Kraft, auch in anderen Quad-Übungen halt im Übertrag, wo man dann schon merkt, okay, es tut sich halt eben auf jeden Fall was und es macht einfach für sie biomechanisch halt mehr Sinn, wie einen straighten Highbar zu beugen, weil einfach, ja, entweder hast du dann halt ein super Hohlkreuz oder ja, die Beuge ist einfach nicht tief genug oder du musst halt eben so einen urweiten Stand wählen, was es wieder auch unkomfortabel
macht. Ja, und es fühlt sich für die Person auch einfach immer scheiße an. Ich kann das nämlich nachvollziehen, weil ich habe auch einen Oberschenkel, der von hier bis zu dir nach Kirn reicht, Alter. Meine Oberschenkelknochen sind, das ist unfassbar. Und wenn ich versuche, halber zu beugen, ciao. Das sieht aus wie eine verkrüppelte Lowbar-Beuge. Es geht einfach nicht anders. Und ja, so ist das halt. Ne? Da muss man immer, das ist auch eine Sache, bevor wir jetzt zu sehr in verschiedene Squat-Techniken abrutschen, denke ich, schließe ich das Thema einfach mal ganz kurz ab. Das ist eine.
Wäre aber auch interessant für eine weitere Folge.
Ja, stimmt.
Das hat es, glaube ich, so machen. Auch noch nie thematisiert.
Wir können auch die ganzen Lifts alle mal durchgehen. Breiter Griff beim Bankdrücken, enger Griff, Sumo oder Conventional oder was weiß ich, da kann man eigentlich relativ viel drüber reden.
Leute, wer die Episode jetzt hier hört und ihr Bock habt auf eine solche Episode, dann macht doch mal gerade einen Screenshot von hier der Story, also von unserem Podcast, haut das in eure Story rein und schreibt einfach mal dabei Hashtag Hyper Lower Beuge und dann werden der Maxi und ich auch gerne nochmal einen Podcast zu dem Thema machen, wenn genug Feedback hier kommt, also lasst auf jeden Fall die Storys klingeln und dann drehen wir mal eine neue Episode für euch ab. Maxi, so lustig, jetzt haben wir 20 Minuten so komplett off-topic
geredet. Lass mich aber noch eins ganz kurz sagen, was ich...
Hau raus!
Das ist jetzt ein Rat an jeden, der gerade irgendwie einsteigt ins Training. Setzt euch mit euren Körpermaßen auseinander, euren Knochenlängen etc., euren Gliedmaßen und schaut euch nicht einfach Lifts von irgendeinem Lifter auf Instagram an und versucht genauso zu beugen, zu heben und zu benchen. Wenn die nicht gerade zufällig dieselben Maße haben wie ihr, dann werdet ihr da ziemliche Probleme bekommen. Das ist nur so ein Tipp, der eigentlich, was viele leider machen, die schauen sich den chinesischen Gewichtheber an, wie der eine Highbar-Beuge macht und denken sich, scheiße, warum kann ich die nicht so? Ja, weil der Typ einfach ein Drittel deines Oberschenkels hat. So, das ist halt, genau, das sollte man nicht machen. Aber genug von dem Thema jetzt.
Ja, alright, gut. Wenn wir bei Squat-Schuhen nochmal angelangt sind, welche Squat-Schuhe kannst du tendenziell empfehlen? Worauf ist dabei zu achten? Hast du da so kleine Punkte? Du hast, glaube ich, bisher immer nur Nike Chromaleos, oder?
Nee, ich bin tatsächlich, ich habe angefangen mit Adi Power, die alten Adi Power.
Die ich habe?
Ich glaube schon, du hast die schwarzen, ne? Komplett schwarz.
Ganz
schwarz. Ja, die, genau die. Dann bin ich auf Romaleo 3XD umgestiegen, auch gut. Dann Romaleus 4 probiert, bin ich gar nicht mit klargekommen, weil da der Keil irgendwie nochmal höher war, glaube ich. Ich weiß nicht, irgendwas hat mit denen nicht gestimmt. Dann bin ich wieder zurück zu den Adi Power tatsächlich. und jetzt beuge ich in Flats.
Ja, cool. Okay, und wie ist so deine Erfahrung zwischen den Schuhen? Also so, was würdest du sagen, was ist so der grundlegende Unterschied vielleicht zwischen Adi Power auch und Nike Romaleo? Weil du jetzt gesagt hast, du bist nochmal auf Adi Power umgestiegen.
Romaleos sind ein Ticken niedriger vom Keil. Also ich weiß nicht, wie viel genau. Ja. Und die Adi Power haben sich einfach besser angefühlt. Die waren schön flexibel, aber trotzdem eine richtig harte Sohle, also du stehst da schon bombenfest in den Dingern und die Romaleos waren immer so ein bisschen wiggly, die haben mich irgendwie nie so richtig gecatcht. Ich habe sie dann, wenn ich ehrlich bin, einfach nur genommen, weil sie cool sind, weil sie gut aussehen, darauf sollte man aber eigentlich auch überhaupt keinen Wert legen, aber ja, war halt so. Und ja.
Tatsächlich habe ich auch zwischen der Wahl gestanden, Maxi. Also ich war genau in der gleichen Situation wie du. Ich dachte so, oh komm, die Romaleos, die sehen schon ziemlich geil aus. So. Kannst dir nach 5 Jahren Adi Power jetzt auch mal neue holen. Aber ich muss sagen, meine Adi Power, das sind ja auch so Lederschuhe, glaube ich. Ich meine, die sind aus Leder. Die sind so geil angepasst mittlerweile auf meinen Fuß. Die lassen sich gut schnüren, die sind auch komfortabel eigentlich, muss ich sagen. Und dementsprechend bin ich auch, seit ich begonnen habe mit den Schuhen, noch nie abgewichen. Ich bin auch noch nie auf Flats umgestiegen beim Beugen. Was mir aufgefallen ist bei den Adipower, ich kann es mich gerne korrigieren, wenn das nicht so ist. Ich glaube, die sind ein bisschen breiter als die Romaleos vorne.
Boah, keine Ahnung.
Weil ich habe so einen richtigen sein, ja, fetten Fuß. Und ich komme mit den Adipower halt eben sehr, sehr gut zurecht. Und ich meine, ich habe einmal Romaleos anprobiert und es war zu eng. Aber natürlich waren die dann auch nicht so eingelaufen, ja, und das und das. Ich glaube, das ist aber so, gerne auch hier eine Korrektur, falls ihr da bessere Erfahrungen habt. Schreibt mir einfach gerne auf Instagram DM. Jo, gut. Ich denke, da können wir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Haken dran setzen. Wenn es darum geht, in Flats zu trainieren. Ich denke, bevor wir jetzt halt eben nochmal ein Topic aufmachen mit was eignet sich für Sumo Deadlift, was eignet sich für ein ADL, was eignet sich für dies, das, würde ich ganz gerne kurz auf Flats einfach mal zu sprechen kommen. Flats eignen sich grundsätzlich halt eben deutlich besser für Hinges als halt eben so fersenerhöhte Schuhe wie die Squat-Schuhe. Einfach aus dem Grund, weil man halt eben eine bessere Spannung auf die hintere Kette bringen kann und eine bessere Aktivierung auch dementsprechend in Hams, Glutes und so weiter und so fort hat. Und was mir auch bei Flats immer auffällt, beziehungsweise was mich bei fersenerhöhten Schuhen stört, ist, dass man halt eben tendenziell bei Hebenmustern eine leichte Kniebeugung kommt. Und das hat man, finde ich, bei Flats nicht so. Also wenn man einfach ganz flach auf dem Boden steht, wie der Name schon sagt. Was würdest du da grundsätzlich empfehlen?
Wie meinst du jetzt? Was für Schuhe?
An flachen Schuhen.
Ach so.
Ja. Kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe Vans. Tatsächlich Heben-Vans.
Ja, Vans oder Chucks gehen immer. Es sollte eine relativ flache, feste Sohle sein. Also nichts irgendwie, wo du irgendwie Komfort hast oder sonstiges, sondern plain and simple, wie das eben bei Vans und bei Chucks der Fall ist. Oder man sucht sich eben wirkliche Deadlift-Schuhe raus. Da gibt es auch einige, die sind auch sehr, sehr flach. Ich habe zum Beispiel zum Heben so Slipper von Notorious Lift. Das sind einfach so, Slipper eben. Also so ein bisschen bessere Ballettschuhe, würde ich mal sagen.
Ja, sehen auch so aus.
Ja, genau. Und ja, zum Beugen habe ich einen Sabo Deadlift Schuh. Also ich trage einen Deadlift Schuh zum Beugen, weil das meiner Meinung nach auch einfach der perfekte Schuh ist zum Flats beugen. Der ist knöchelhoch, das heißt, du spürst so ein bisschen Knöchelsupport noch, aber ohne, dass es dich jetzt einschränken würde. Der hat auch eine sehr flache Sohle und ist auch ein relativ breiter Schuh vorne, das heißt, der verläuft ja genau so, dass du eben deinen vollen Fuß auf den Boden bringst und wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Tripod-Stand einnehmen kannst. Der ist sehr, sehr gut. Den würde ich tatsächlich empfehlen, wenn sich jemand jetzt überlegt, er will sich einen Schuh für alle Hip-Hinge-Übungen und Beuge in Flats holen, dann würde ich diesen Sabo Deadlift-Schuh empfehlen. Ansonsten, wenn man sich gar keine Schuhe jetzt erstmal kaufen will, mach's in Vans oder in Chucks, die du noch zu Hause hast, oder barfuß. Aber barfuß ist halt auch immer ein bisschen rutschig und so, aber geht auch.
Barfuß finde ich auch ein bisschen problematisch, nur wenn man anfängt zu schwitzen, beispielsweise in einem Gym.
Ja.
Wenn sie Holzboden haben oder so, da wird barfuß dann ein bisschen räudig und da werden Socken auch oftmals unkomfortabel sein.
Genau.
Allerdings barfuß eigentlich ein richtig geiles Feeling und wenn du barfuß das machst und beispielsweise auf einer Gummimatte oder so hebst, ist barfuß schon richtig Killer. Also man muss es wirklich sagen, so
ja,
du
bist halt
fest barfuß. So,
so soll es ja auch eigentlich sein. Da ist nichts, was irgendwie deinen Stand noch beeinflussen könnte.
Ja, genau. Das ist sehr, sehr geil. Also probiert es unbedingt aus. Geheimtipp, Liquid Shark unter die Schuhe, also unter die Füße. Hilft gut, aber macht halt Dreck.
Ich stelle es mir gerade so vor, wie alle jetzt dann im Gym sitzen, ihre Socken ausziehen, sich schön Liquid Chalk unten drauf spielen und alle schauen sich so an, Alter, was ist denn bei dir verkehrt? Ja, Digga, ich brauche
Grip. Ja, im öffentlichen Gym kannst du es, glaube ich, nicht machen. Nee. Pass auf, nach der Podcast-Folge gehe ich erstmal ins Gym und klatsche mir erst also im Home-Gym Liquid Shark halt drunter so und jeder denkt sich, what the hell. Ja, aber ich denke, da haben wir schon relativ gute Schuhe genannt. Ich glaube, man muss auch kein großes Hexenwerk bei Flats draus machen, wie du schon gesagt hast. So, ist nicht nötig. Was ich nicht empfehlen würde, wären beispielsweise Air Force, weil da auch zum Beispiel wieder so die Sohle halt extrem erhöht ist, was natürlich auch beim Heben ein bisschen ungünstig werden kann. Mhm. Ne? Aber ansonsten, ja, aber selbst da, wenn man sich halt eben daran gewöhnt, das damit zu machen, ist es auch noch in Ordnung. Ne? Also so, man sollte nur nicht erwarten, wenn man vorher halt einen Vans oder so gehoben hat und dann Air Force irgendwie übergeht, so dass das halt das gleiche Ergebnis liefert. Das wird wahrscheinlich dann erstmal ein bisschen schwieriger nochmal sein. Aber Pascal beugt ja auch, glaube ich, in Air Force. Ne?
Das macht er aber nur wegen dem Swag.
So, aber es geht anscheinend,
ja. Ja, beim Pascal muss der Swag auch stimmen. Und ich glaube, der ist der einzige Mensch, wenn der Swag nicht passt, leidet die Leistung. Es ist so. Wenn bei dem der Swag nicht passt, dann leidet die Leistung. Das ist nur bei dem so.
Ja. Aber es läuft anscheinend ziemlich gut auch. Also, ja. Ich sag mal so, die Beuge sieht schon.
Ja.
Ja, also ich beug nicht mal die Hälfte so, keine Ahnung.
Aber ihr habt eigentlich ziemlich ähnliche Proportionen. Also ich glaube, von der Oberschenkellänge und so nehmt ihr euch nicht viel, ne?
Mein Oberschenkel ist arschlang.
Echt?
Siehst du beispielsweise, ja, kannst du mal beobachten, wenn ich hebe,
okay.
Wie weit der nach hinten rausgeht oder wenn ich ein ADL machen muss, was ich da eine Hüftbeugung habe. Weil der Oberschenkel so lang ist.
Okay.
Ja, deswegen beuge ich auch so schlecht.
Ja, ich dachte,
aber heb halt schon relativ stark.
Ja. Ja, ich dachte irgendwie, ihr hättet da ähnlich kurze Oberschenkel, aber naja.
Leider nicht. Sieht man auch ganz gut, wenn man sich so die Frontposen oder so von mir anschaut. Hm. Deswegen habe ich auch so tendenziell weniger Adduktoren, glaube ich. Also meine Quadköpfe, die sind ja auch so lang gezogen über das ganze Bein.
Hm.
Geht ja gefühlt so ein Quadkopf hoch, ohne irgendwie so ein bisschen ausladend zu sein. Ich glaube einfach, weil das halt eben zu lang ist. Aber ja, anderes Thema wieder. Nächster Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, bevor wir jetzt schon irgendwie mindestens die Hälfte der Zeit hier oben haben, ist auf jeden Fall der Gürtel, Powerlifting Belt. Und da gibt's, glaube ich, schon sehr, sehr viele, sehr, sehr starke Unterschiede. Und welchen Gürtel nutzt du aktuell? Und welche Erfahrungen hast du auch schon mit anderen Gürteln gemacht?
Ich habe angefangen mit einem guten alten Body Attack Gürtel. Weißt du, die hinten breit sind und vorne eng werden, also vorne schmal werden, so. Also Dingsform. Klassiker. Ich habe nicht gewusst, wofür ich den überhaupt brauche. Ich habe auch nie irgendwie interabdominalen Druck in den Gürtel gebracht, aber ich habe ihn trotzdem getragen, weil man halt Gürtel trägt. Das ist aber auch schon, keine Ahnung, 8 Jahre her oder so.
Ist ja auch gesund.
Ja, genau. Auch beim Bizeps-Curl muss der sitzen. Macht auch eine schmale Taille und so.
Oh. Kennst du die Leute? Letztens war ich wie lange ich schon nicht mehr im Studio trainiert
habe. Ja, seit einem halben Jahr wahrscheinlich.
Ja, oder länger, ich weiß auch nicht. Ich bin ja die ganze Zeit schon so im Homegym da rumturteln. Auf jeden Fall war ich im Gym und so der Dude, der sich gerade vor 3 Wochen angemeldet hat, ne, mit Bandscheibenvorfall, kommt mit dem Gürtel so.
Hm.
Ne, und macht so, ja, wie fest soll man den eigentlich ziehen und so. Und ich denke so, Bro, also so, du machst halt eine Incline Chest Press Maschine, du machst einen Adduktor und ziehst einen Gürtel an, so.
Ja,
weißt du überhaupt, für was der ist? Der so, ja, dass ich kein Problem mit meinem Rücken bekomme. Ich so, jo, also das, ja, nach langem Hin und Her auf jeden Fall hat er dann auch gemerkt, dass es nicht so sinnvoll ist, weil ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht und habe es ihm wirklich mal komplett von A bis Z erklärt, weil es mir irgendwie so leid getan hat, auch dass die Leute halt was empfohlen bekommen und halt eben in so einem Unwissen bleiben.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall, dafür ist ein Gürtel nicht da. Ein Gürtel ist grundsätzlich dafür da,
um,
Maxi, erklär's.
Um in den Gürtel zu atmen und intraabdominalen Druck gegen den Gürtel aufbauen zu können, um so den Rumpf zu stärker anspannen zu können, mehr Spannung zu halten. Quasi, man kann sich das so vorstellen, man drückt oder man spannt die Bauchmuskeln gegen den Gürtel, um so noch mehr Spannung letztendlich auf die Bauchmuskeln oder nicht nur die Bauchmuskeln, generell den Rumpf zu bringen. Also es stabilisiert schon, aber man muss halt wissen, wie man es anwendet.
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Kannst
du in dem Zuge auch mal das Valsalva-Manöver erklären?
Ja, das ist eigentlich relativ, relativ simpel. Valsalva-Manöver ist Pressatmung, nutzt man zum Bracen bei beim Squat und beim Deadlift. Übrigens nicht bei der Bank. Bei der Bank sollte man anders bracen. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, weil viele nämlich auch diese Bauchatmung und diese Bauchspannung bei der Bank aufbauen wollen, dann aber das nicht über mehrere Reps halten können und dann geht die Spannung während dem Satz verloren und dann wird die Bank weich und so weiter und so fort. Da will ich jetzt aber gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist auch nochmal, wenn wir dann die extra Themen machen mit wie drücke ich richtig Bank und so, dann können wir da nochmal drauf eingehen. Weil Salva-Manöver ist Pressatmung, das heißt, man hat schon eine Vorspannung im Bauch, einfach, ich sage es jetzt zum Beispiel mal anhand eines Squats, minimaler Crunch, also wirklich nur minimal die oberen zwei Bauchmuskeln, so dass der Ribcage, also der Brustkorb, so ein bisschen nach vorne gezogen wird, nicht, dass die Schultern nach vorne gehen, aber nur, dass man eben den Oberkörper über der Hüfte platziert und festmacht, so, da ist dann schon leichte Spannung drin. Und was man dann macht, ist, man atmet tief ein, also tief in den Bauch, in die Lunge einatmen und spannt quasi gegen, presst die Luft einfach hier rein, macht hier oben bei der Kehle zu und hat dann die Luft drin und baut die Spannung im Bauch auf, Bauchmuskeln anspannen etc., aber nicht Bauchmuskeln anspannen wie bei einem kompletten Crunch, als würdet ihr einen Sit-Up machen, sondern Bauchmuskeln so anspannen, dass ihr... Das ist immer so schwierig zu erklären.
Ja, ich kann's, glaube ich, relativ gut erklären, so aufgrund von der Physio. Ja. Ist es so, wir haben bei dem Bauchmuskel, bei der Bauchmuskulatur halt eben, oder wir haben verschiedene Atemrichtungen, kann man schon so erstmal erläutern. Wir haben zum Beispiel einmal die Atemrichtung sternal, das bedeutet und das Brustbein. Wir haben einmal die Atemrichtung abdominal, also in den Bauchraum. Und wir haben eine Atemrichtung kostal, sprich in die Rippen, also in die Flanke, lateral, kostolateral. Und diese Atemrichtungen können auch gemischt werden. Das bedeutet, ihr müsst halt eben erstmal wissen, okay, wo atmet ihr am stärksten hin? So, bei der Pressatmung ist es halt eben so, dass es auf alle Fälle super stark Sinn macht, die Atmung so zu beüben, dass ihr halt eben abdominal Richtung Bauchraum atmen könnt, um halt eben dort auch von dem Gürtel profitieren zu können. Das bedeutet, ihr habt den Gürtel einmal um euren Bauchraum gespannt und dann versucht ihr da gegen den Gürtel erstmal Luft zu atmen. Und der Gürtel arbeitet eigentlich so synergistisch mit dem Bauchmuskulatur oder mit der Bauchmuskulatur. Wir haben einmal so einen geraden Bauchmuskel, den Rectus Abdominis. Wir haben aber auch beispielsweise die seitliche Bauchmuskulatur, die Musculi Obliqui, so nennen die sich. Einmal Internus und Externus. Und wir haben einmal den Musculus Transversus Abdominis. Das ist quasi so dieser, also gibt noch Quadratus Lumborum und, aber dieser Transversus Abdominis spannt quasi oder der schnürt quasi einmal so um den Bauch herum. Und wenn ihr dann die Luft eingeatmet habt, wie der Maxi eben schon erklärt hat, dann müsst ihr euch vorstellen, nicht zu crunchen, das war schon mal ein super Tipp, sondern ihr schnürt die gesamte Bauchmuskulatur so um diese Luft herum, dass ihr eben dieses Korsett festigt.
Gut, ja.
So. Ja. Und das muss man sich einfach wirklich so vorstellen. Ich versuche mir das immer so vorzustellen, ich habe beide Hände so seitlich auf dem Bauch drauf und dann versuche ich einzuatmen. Und dann ziehe ich mit den Händen die Luft zusammen und halte die so. Und genau das macht eure Bauchmuskulatur eigentlich. So, und dann habt ihr die Pressatmung eigentlich auch ziemlich stark fixiert und könnt in den Gürtel halt eben oder zusammen synergistisch mit dem Gürtel extrem gut arbeiten. Weil der Bauchraum tendenziell mehr gefüllt ist als ohne Luft, aber trotzdem halt eben nicht super bloated ist oder so aufgebläht halt einfach, dass ihr, wenn ihr nach unten gehen würdet, direkt wieder die Luft ausspucken müsst. So, das ist nämlich das Ding, das sieht man auch oft so. Ja. Ganz tief einatmen. Ja.
Also nicht, es ist nicht viel hilft viel. Je mehr Luft drin ist, desto besser. Sondern da sollte man schon aufpassen. Und es ist tatsächlich so, dass der Gürtel, viele haben ja den Glauben, dass der Gürtel irgendwie Arbeit von den Bauchmuskeln nimmt und die dann da nicht so trainiert werden. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Zahlreiche Studien, die eben belegen, dass wenn du mit einem Gürtel arbeitest, dass da die Bauchmuskeln tendenziell sogar besser rekrutiert werden, als wenn du ohne trainierst. Das heißt...
Ich habe auch das Gefühl, also subjektiv kann ich seitdem ich weiß, wie ich atmen muss, besser meinen Bauch kontrollieren.
Ja, es ist auch so. Und deswegen, der Gürtel ist ein gutes Hilfsmittel, ein sehr gutes, aber er nimmt euch keine Arbeit ab. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich muss bei dem Squat meinen Bauch ohne Gürtel mehr anspannen, als wenn ich einen Gürtel trage, weil der Gürtel ist ja dann drum und der stützt. Das ist ein Trugschluss. Das so funktioniert ein Gürtel nicht. Mhm. Ihr müsst schon mit dem Arbeiten in den reinatmen und den so nutzen, weil sonst könnt ihr euch den auch sparen. Weil dann ist tendenziell sogar die Gefahr größer, dass ihr euch irgendwie verletzt oder der Lift missglückt, wenn ihr euch auf den Gürtel verlasst und dann nicht mehr diese Spannung aufbaut, die ihr ohne Gürtel aufbauen würdet. Also das ist, ist ziemlich wichtig. Aber du hattest mich gefragt, was ich für einen Gürtel habe. Ich habe den von SPD, weil ich ja,
hab's ja auch jetzt mittlerweile,
glücklicherweise SPD-Athlet sein darf. Und dementsprechend habe ich den alten und den neuen. Der Unterschied ist einfach, dass die Schnalle anders aussieht. Also das ist, okay.
Ja, es ist ein Ledergürtel, was willst du auch
groß anders machen? Ja, genau, da ist jetzt das neue Logo drauf statt dem alten. Trotzdem ist das
optisch auf jeden Fall sehr, sehr geil.
Ja,
muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Ja. Costa Quanta?
Costa Quanta, glaube ich, 220? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube 220 oder 230, so irgendwie.
Also ich war, wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und glücklich, dass ich von SPD immer schöne Päckchen aus England bekommen. Das heißt, ich musste mir den nicht kaufen, aber der ist nicht gerade günstig, aber er ist wirklich der bestverarbeitetste Gürtel, den es gibt. Das Ding ist einfach ein Brett. Das ist einfach bombenfest, sehr gut verarbeitet, Top-Materialien. Und was auch sehr, sehr gut ist, bei allen anderen Schnallengürteln, also der Schnallengürtel ist, wo du nicht irgendwie in ein Loch mit Prong rein musst, sondern du suchst dir die Löcher aus und machst zu mit einer Schnalle und dann machst du die Schnalle wieder auf. Alle anderen Schnallengürtel, wie ein Inserbelt oder wie auch immer die alle heißen, da musst du, wenn du die Löcher verändern willst, Was?
Ja, genau, das ist
umgekehrt. Achso, ja, da musst du schrauben. Damit ist es eigentlich total behindert, aber ich glaube, SPD hat sich darauf das Patent gesichert und deswegen kann es keiner nachmachen oder so. Aber da musst du dann tatsächlich immer die Löcher, musst du die Schnalle abschrauben und wieder anschrauben, um irgendwie andere Löcher zu wählen, was richtiger Abfall ist. Und bei dem SPD kannst du die Löcher
einfach auswählen. Und was mir auch da aufgefallen ist, Maxi, wenn du das immer schrauben musst, die werden auch tendenziell schneller lockerer.
Ja, das könnte schon.
Also was heißt schneller locker? Wenn der SPD locker wird, so, dann ist er futsch wahrscheinlich. Ich glaube, da ist nichts mit locker werden, oder? Ich weiß nicht, ist der eigentlich geschraubt? Ich habe ihn auch gar nicht hier.
Der ist...
Also ist der selbst auch geschraubt?
Der ist schon geschraubt, ja, aber die sind... Da machst du ja nichts an den Schrauben. Die sind ja...
Ja, stimmt. Ich glaube, das locker kommt einfach dadurch, dass man es halt eben des Öfteren umstellen muss. Also ich kann es hier berichten aus erster Hand in der Prep. Ich muss den 3-4 Mal umstellen.
Ja, genau.
Also ich hatte vorher so einen anderen.
Ich muss den immer umstellen, weil ich nämlich beim Beugen eine Stufe enger beuge, als ich heb. Das heißt, ich müsste von jedem Training immer rumschrauben. Und das funktioniert nicht. Das wär richtig nervig. Ja, der Gürtel ist 13 mm. Es gibt 13 mm und 10 mm Gürtel von der Dicke. Von der Dicke, klar.
Doch, Breite.
Nee, was ist es denn nun?
Nee. Länge wäre so,
ja.
Höhe wäre so, von der Höhe.
Nee. Da geht's um...
Dicke, Breite, streckst du dich hier
hoch.
Ja. Ja,
genau,
ja.
Wie viel Leder du dir halt um den Bauch bindest.
Ja.
Genau. Und der ist 13 mm, es gibt aber noch 10 mm. 10 mm ist meistens beliebt beim Heben eben, weil beim Heben der Gürtel tendenziell immer ein bisschen mehr einschränkt als beim Beugen. Aber ich finde 13 mm einfach besser, da hast du einfach das Maximum rausgeholt. Was man aber aufpassen muss, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich selber und viele andere Athleten, die ich betreue, beziehungsweise auch die ich kenne, haben sich den SPD-Belt geholt und haben sich erstmal eine Rippe gestaucht oder sogar angebrochen, weil der natürlich sehr, sehr hart ist und der erstmal weich werden muss. Und wenn du nicht genau weißt, wie du den trägst, dann hast du ihn vielleicht ein bisschen zu hoch und zu eng und dann gehst du in der Beuge runter und dann drückt er auf die Rippe und dann gibt natürlich der Ledergürtel nicht so schnell nach und dann kann es da echt zu Problemen kommen. Also da sollte man schon aufpassen.
Ja, ging mir, also ich habe so auf jeden Fall einige blaue Flecken mitnehmen
müssen. Ja, das sowieso,
aber das kommt noch dazu.
Ja.
Ja, aber so Rippe geprellt oder so habe ich nicht. Am Anfang habe ich gedacht, so, ich krieg den nicht zu, ich bin so blöd dafür, weil der mir immer aufgesprungen ist am Anfang, okay. Aber weil der noch so hart war und so Widerstand hatte, dass ich halt auch mehr dagegen arbeiten musste und dann ging es eigentlich auch nach einer Zeit. Aber ich kann auch jetzt als ungesponserter Athlet von SBD sagen, das ist schon ein sehr, sehr guter Gürtel. Ich habe aber allerdings auch keine Erfahrung irgendwie vergleichbar mit einem Inside-Lever-Belt oder so, der halt eben so, würde ich mal sagen, von der Rangordnung genauso hoch angesiedelt ist, im Gegensatz zu den meisten anderen. Wenn man so einen Gürtel holt, ist mir auch noch eine Sache wichtig auf jeden Fall, gerade für alle Powerlifter da draußen. Wenn ihr euch einen Gürtel anschafft, achtet darauf, dass der IPF gültig ist. Ne?
Ja, IPF approved sollte
das sein. Das ist nämlich, genau, weil das ist nämlich auch immer so ein Ding. Es gibt super viele Gürtel, die sehen auch alle super ähnlich aus, aber viele sind einfach nicht IPF approved. Mhm. Und das bedeutet, ihr müsstet euch eigentlich für einen Wettkampf einen neuen Gürtel kaufen. Und das ist schon auch immer eklig, weil man eigentlich am liebsten so mit seinem Equipment, glaube ich, auch arbeitet, dass man halt auch vorher schon genutzt hat, wäre ärgerlich.
Ja, das stimmt.
Aber bei Insa und bei Dings, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Ich glaube, bei Strength Shop, Simple Products und so gibt es auch Gürtel und ich glaube, die sind auch sogar teilweise auch, IPF
geprüft. Aber es steht immer dabei, muss man gucken. Was man übrigens auch nicht machen darf, ist seinen Gürtel mit Stickern bekleben, wenn man auf einen Wettkampf gehen will, zumindest wenn man auf einen BVDK-Wettkampf gehen will. Das heißt, denkt gut drüber nach, ob ihr da welche draufbappt. Ja, das ist auch nochmal so eine Sache, weil mein alter Gürtel ist nämlich komplett voll gestickert mit allem möglichen Stuff. Und den kann ich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, wenn sie denn dann irgendwann mal stattfindet, zum Beispiel nicht tragen. Deswegen habe ich ganz nett in England angeklopft, ob sie nicht eventuell vielleicht noch einen haben, weil ich ja so viel zugenommen habe und der alte jetzt langsam eng wird. Und
ja, das ist schon räudig. Ne?
Ja, naja.
Aber es ist traurig eigentlich so, ne? Also, so, dass man halt eben mit so.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Quatsch
immer so den Leuten auch so das Leben schwer macht. Aber naja, Regeln sind Regeln, ist halt eben so. Und was hältst du von so, von den ganzen weicheren Gürteln, wie sie jetzt angeboten werden, also wie beispielsweise
so ein Klettverschluss vom, oder was?
Genau, vom Body Attack damals so einer, so ein Klettverschlussgürtel. Und bevor ich darauf mit dir zu sprechen kommen möchte, ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Was hältst du von diesen Ledergürteln, die man aber nicht schnallen kann, also so festziehen kann mit dem Hebelmechanismus, sondern die halt so eine ganz normale Schnalle haben, wo man halt eben wie bei einem normalen Gürtel auch diese kleinen Riemen da durchschieben muss. Was ist eigentlich so der Vorteil von solchen Gürteln gegenüber einem Schnallgürtel?
Ja, der einzige Vorteil...
Gibt es da einen Viertel?
Ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass du, wenn du kein SPD-Belt hast, dass du nicht schrauben musst. Weil dann kannst du immer die Löcher auswählen, die halt gerade sich gut anfühlen. Und das war's. Oh.
Am Anfang habe ich immer gedacht, so die werden viel schlechter wie so die SBDs oder wie die Insta-Lever-Belts, aber am Ende des Tages ist es, seitdem ich verstanden habe, du musst einfach nur da reinatmen und stabil sein und wenn du den halt eben genauso festgezogen bekommst wie ein anderer, dann ist der auch genauso
gut. Ja, klar, das ist halt diese Leather-Belts, also Leather heißt ja irgendwie, also es ist nicht Leder, also nicht L-E-A-T-H-E-R, sondern L-E-V-E-R. Also Leather Belts, das sind alles die mit den Schnallen. Das heißt, ich glaube, Leather heißt Schnalle oder so, keine Ahnung. Die sind halt einfach komfortabel, weil die kriegst du, da wählst du dein Loch auf und dann ziehst du halt mit diesem Hebelmechanismus den Gürtel fest. Ja. Und nach dem Satz machst du einfach flop und das Ding ist offen. Wenn du dann hingehen musst und du willst diesen Prong-Gürtel, also die heißen irgendwie Double Prong und Single Prong, willst den festziehen, da musst du dir schon irgendwie, musst dich irgendwie am besten am Rack festhalten und dann an diesem Gürtel rumzerren, um den irgendwie festzubekommen und dann das Ding da durchzustecken und nach dem Satz musst du nochmal hingehen und nochmal das aufzerren und da ist halt diese Schnalle einfach viel, viel komfortabler. Das ist der einzige Unterschied. Es ist leichter, easy to handle.
Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, am Ende des Tages, wie ich schon gesagt habe, macht es, glaube ich, nicht so einen großen, weltbewegenden Unterschied, weil, ganz ehrlich, bei wie vielen Übungen ziehst du ein Belt an? Also auch wenn du im Gym wärst, wo würdest du empfehlen, grundsätzlich so einen Gürtel anzuziehen?
Naja, überall, wo du eine gute Core-Stabilität brauchst, bei allen, nicht bei allen Grundübungen, beim Bankdrücken kann man es auch machen, ich finde es aber komisch. Ich trage den Gürtel tatsächlich nur bei allen Beugemustern, außer jetzt Blitzquads oder so, da nicht. Und beim Heben, aber bei RDLs zum Beispiel auch nicht, weil der mich da irgendwie stört. Das heißt, also da gibt es kein wirkliches Rezept für, wo man den jetzt tragen muss und wo nicht. Das muss man. Das
wechselt bei mir auch immer.
Muss man selber rausfinden.
Also bei Beuge ist es so, beispielsweise, da muss ich, also so, da profitiere ich einfach.
Ich brauche den auch, ich kann nicht ohne beugen. Geht nicht, kannst du knicken.
Dass ich das da auf jeden Fall nicht weglassen werde, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Beispielsweise beim Heben, bei Hybrid-Sumo oder so, ziehe ich auch ganz gerne Gürtel an, obwohl ich ihn da auch nicht bräuchte, zwangsläufig, muss ich sagen. Bei RDLs bräuchte ich ihn auch nicht zwangsläufig und da habe ich auch immer mal wieder bei beiden Lifts Phasen, wo ich einfach ohne Gürtel hebe, weil es einfach irgendwie sich besser anfühlt dann in dem Moment. Mir manchmal auch einfach so, ich glaube, du kennst das auch, du hast manchmal so Phasen, wo dir einfach selbst deine Technik nicht so passt und dann tust du so eine Kleinigkeit ändern, wie Gürtel einfach mal ausziehen, vielleicht ein bisschen Gewicht nochmal droppen oder so und dann auf einmal läuft die Technik halt eben nochmal deutlich besser und dann kommt wieder eine Phase, wo ich dann einfach mehr bewegen will und dann ziehe ich nochmal einen Gürtel halt eben an und bei Beugen ist es tatsächlich auch so, alles, wo die Axiallast halt von oben kommt, also wo einfach wirklich so die Last von oben auf die Wirbelsäule drückt, auch bei einer Hex-Squat oder so, kann ich da super gut mitarbeiten, wohingegen ich bei einer Beinpresse auf keinen Fall einen Gürtel brauche. Nee. So, das muss, wie du schon sagst, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich selbst evaluieren. Beispielsweise bin ich auch kein Dude, der jetzt bei einer OHP beispielsweise unbedingt einen Gürtel bräuchte. So, wohingegen ganz viele andere Leute da mit Gürtel arbeiten. So, das ist halt eben sehr, sehr individuell und kommt so ein bisschen auf den Athleten an. Ja, Maxi, noch abschließend.
Wir haben noch gar nicht viel erledigt.
Wollten die Stunde, die Folge auf jeden Fall unter einer Stunde halten. Wir machen noch einen zweiten Podcast wahrscheinlich drüber, über das restliche Equipment. Ja. Aber ich sag mal so, ich kann auch keine Informationen nur so halb rausgeben. Also so, wenn ich dann ein Thema aufgreife, dann muss auch ein bisschen Kontext da sein. So, ich denke, das haben wir hier ganz gut bearbeitet. Noch so abschließend für alle Leute, die halt eben so weiche Gürtel tragen, ne? Also entweder mit Klettverschluss oder halt eben so, wo keine Dicke hinten dran ist, die nicht richtig zumachen können. Und wann würdest du sagen, oder gibt es Gründe, einen solchen Gürtel zu tragen, deiner Meinung nach?
Eigentlich nicht. Also, wenn man es richtig anwendet, dann kannst du da auch reinatmen. Aber es ist halt...
Nicht so gut.
Also es ist halt...
Und ich hätte auch immer Angst, dass das Ding aufgeht.
Beim Klettverschluss auf jeden Fall. Das ist richtig. Also den würde ich erstmal gar nicht nehmen. Du kannst versuchen, damit zu arbeiten. Allerdings, wenn du irgendwie ernsthaft versuchst, den einzusetzen bei einer Beuge oder bei etwas schwereren Gewichten, würde ich dir einfach dazu raten, einen Ledergürtel zu kaufen. Es muss ja nicht der teure von SPD sein. Kannst auch irgendeinen günstigen nehmen, aber so ein Klettverschlussding, das ist einfach...
Ich habe sogar so ein Ding von Amazon für 50 Euro gehabt vorher. Das war so Kunststoff, keine Ahnung, so, aber der war auch in Ordnung.
Ja, einfach irgendwas, bis
vor einem halben Jahr auch noch
was bisschen Widerstand gibt, wo du eben reinatmen kannst, wo du deine Bauchmuskeln gegenpresst. Und wenn du da einen Klettverschluss hast mit irgendeinem am besten noch flexiblem Stoff, dann kannst du es dir auch schenken, wenn der Stoff dann nachgibt, weil da ist es die einzige Komponente, die dann ins Spiel kommt, ist irgendwie Placebo, psychisch.
Ja.
Das war's.
Ja. Das Ding ist, egal ob wir jetzt von Squatschuhen oder auch von dem Gürtel reden, bin ich hier felsenfest der Meinung, spart nicht am falschen Ende.
Ja, richtig.
Also das ist genauso wie spart nicht das Geld für einen Coach, um euch Supplements leisten zu können.
Ja.
Genauso ist es auch hier, spart nicht an Equipment, um euch irgendwas anderes kaufen zu können. So, weil am Ende des Tages Schuhe, ihr lauft den ganzen Tag, das ganze Training damit rum, immer wieder über mehrere Jahre, wie beispielsweise jetzt bei mir 5 Jahre in gleichen Schuhen, so mindestens schon 5, also ich glaube, das ist sogar schon länger. Und auch den Gürtel, sogar meinen alten verranzten Gürtel hatte ich 5 Jahre gehabt, so, das ist eine Investition, die nimmt man halt über Jahre hinweg. Und ja, das geht auch nicht kaputt, das ist Leder, also was soll da kaputt gehen? Groß, die geben sogar ja noch Garantie drauf.
Lifetime, ne? Sogar, so, glaube ich.
Ja, also deswegen investiert das Geld, wenn ihr Bock habt, da einfach weiterzukommen und eurer Gesundheit, sage ich auch ganz bewusst, was Gutes zu tun, weil wenn ihr euch verletzt, weil der Gürtel einfach zu aufgegangen ist, ja, wie du eben schon gesagt hast oder so, ja, und ihr deswegen eine Beuge verkackt, so, und keine Ahnung, was da passieren kann, wenn ihr euch deswegen verletzt, so, ihr tretet euch oder ihr beißt euch in den Arsch, ja,
richtig,
wenn ihr das Geld nicht ausgegeben habt oder euch denkt, so, ja, das wäre mit einem anderen Gürtel halt eben beispielsweise nicht passiert. Genau, Maxi, coole Folge. War ausführlich. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen das alles durch. Es war naiv von mir zu glauben, so mit unseren kleinen Exkursen, die wir immer haben. Aber ja, auf jeden Fall, denke ich, machen wir dann noch eine weitere Folge. Ich habe noch einiges auf dem Schirm. Ich wollte eigentlich noch Knee-Sleeves und Elbow-Sleeves ansprechen. Und
Handgelenksbandagen.
Handgelenksbandagen, Zughilfen.
Ja.
Ja, und weiteres. Genau. Alright, Maxi. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und wie gesagt, meine Freunde, denkt auf jeden Fall dran an den Screenshot in eurer Story mit dem, ja, Highbar und Lowbar Hashtag, und dann können wir auch dazu nochmal eine separate Folge machen. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch noch sehr, sehr coolen Input. Und wenn die Leute dich finden wollen, warst ja lange nicht mehr da. Maxi, wo finden die dich?
Auf Instagram. The Benchboy.
Yeah.
The Benchboy auf Instagram. Team Benchboy fürs Powerlifting Coaching, wenn ihr da Interesse habt. Instagram www.teambenchboy.com. Ja, das war's, mehr habe ich nicht. Cool. Aber das sollte ausreichen.
Genau. Yes, alright. In diesem Sinne, Maxi, ich wünsche dir was und wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder.
Bis dann.
Bye, ciao, bye. Ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast und weiterhin eingeschaltet hast. Ich hoffe, der Podcast zusammen mit dem lieben Maxi hat dir gefallen und du konntest etwas für dich und dein Training mitnehmen. Egal, ob du ja jetzt ein besseres Wissen darüber hast, wann man Squatschuhe einsetzt, wann man Flats einsetzt oder eben den Gürtel nutzt oder einfach gut unterhalten wurdest. Ich hoffe, du konntest das herausziehen aus der Folge, was du dir erhofft hast. Und ansonsten lass uns doch gerne eine DM auf Instagram da, was du dir gerne für die nächsten Episoden zusätzlich wünschen würdest, wenn wir das weitere Equipment ansprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, ob du beim Autofahren bist, beim Spazieren bist oder gegebenenfalls sogar im Training bist. Ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Daniel.